Ja, steig mal ein mit der Herausforderung. So haben wir es mal genannt. Oh, ich bin davon überzeugt, dass jeder Geschichten erzählen könnte über das, was Stress ist und ausmacht. Manchmal in einem fröhlicheren Ton, wo man dann drüber lachen kann, mal vielleicht ein Lied drüber singen, was Stress ist, und manchmal aber auch eigentlich nur noch mit der Hand über dem Kopf zusammenschlagen, weil es Tohu Wabohu ist. Ich freue mich, dass wir heute genau das machen können, nämlich einfach mal drauf zu gucken, was machen wir, was macht jeder Einzelne mit diesem Thema? Wo steht vielleicht auch jeder Einzelne? Es stellt sich immer wieder die Frage, Stress, ist es wirklich alles so schlimm oder gehört vielleicht zum Alltag dazu? Ist es das bisschen, dieses kleine Etwas, das das Leben irgendwie auch spannend macht? Hier wird es beschrieben als die Würze des Lebens. Auf der anderen Seite haben wir es vielleicht eher mit einer Zivilisationsplage zu tun? Ist es was, was einen fertig macht und bedrückt? Wir wollen einfach gemeinsam jetzt auch mal drauf gucken, was ist Stress eigentlich? Also über was sprechen wir oder über was spricht die Wissenschaft, wenn sie von Stress spricht? Das wo begegnet uns der Stress? Das haben wir ja eigentlich gerade schon ganz hervorragend gelöst, dieses Thema. Und trotzdem gibt's dazu auch noch was zu sagen. Wie geht man mit Stress um? Also wie tun die meisten Menschen das zum Zeitpunkt X, bevor sie sich entscheiden, damit vielleicht auch besser umzugehen? Und was kann einem dabei helfen? Ich bin ganz begeistert, wenn Ihnen Fragen einfallen in der Zeit, wo Sie sagen, Mensch, es ist das Thema, da würde ich aber gern noch mehr wissen. Wer so mutig ist, der darf es gern stellen. Ansonsten werden wir sicherlich aber auch im Nachhinein noch Gelegenheit haben, solche Fragen dann auch zu klären. Stress als ursprünglicher Begriff ist eigentlich was, das von der Werkstoffkunde kommt. Das heißt, man hat geguckt, wie stabil, wie viel kann ein Werkstoff aushalten. Vielleicht haben manche das Bild im Kopf vom IKEA-Katalog, wo sie die Matratzen testen, ja, wo geguckt wird, wie viel kann das denn aushalten. Manche Wissenschaftler arbeiten damit, indem sie sagen, es geht eigentlich darum, wie die Plattentektonik arbeitet. Also wie schiebt die eine Erdplatte auf die andere und wie lange geht es gut, bis ein Erdbeben oder irgendwas entsteht dadurch. Also es geht eigentlich darum, wie viel hält ein Objekt einen Druck aus. Das ist ein bisschen sehr einseitig für uns heute, das ging sehr viel weiter jetzt. Man hat neue Herangehensweisen auch entdeckt, wie man das Ganze angehen kann. Es gibt einen biologischen Begriff von Stress, das heißt letztendlich ganz einfach, was passiert eigentlich mit mir Mensch als Körper, als funktionierender Organismus, wenn Stress auf mich einwirkt? Oder noch weiter, man weiß, jeder Mensch, der hat noch ein bisschen mehr wie nur den Körper, das sind Empfindungen, das sind Gefühle da. Was macht Stress eigentlich mit mir als Mensch, rein so von der Gefühlswelt her? Um das Ganze einfach mal ein bisschen anzugucken und zu beleuchten, über das hinaus, wo wir alle drinstehen, ist es ganz wichtig, auch einfach mal zu wissen, was ist Stress. Und ich habe jemanden mitgebracht. Keine Ahnung, in welcher Zeit er lebt. Geschichtlich war ich noch nie so ganz fit. Aber selbst wir sehen, das ist so ein junger Mann, der auf der freien Wildbahn irgendwo unterwegs ist und auf jeden Fall mal nicht den Stress hatte mit den Smartphones. Also das ist schon mal klar. Und was war seine Hauptaufgabe im Alltag? Die Hauptaufgabe war, Nahrung zu sammeln und diese Nahrung zuzubereiten. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus als ein elementares Ding, wo der sich drum gekümmert hat. Wo soll denn der Stress haben, bitte? Wenn man jetzt hier sieht, in den Augen, da begegnet ihm überraschend ein Tiger, Löwe, was auch immer. Also das ist das, was als Herausforderung für so einen Steinzeitmensch einfach begegnet ist. Vielleicht ganz überraschend, was ganz Unerwartetes. Auf dem Spaziergang oder auf dem Weg eigentlich ein Tier zu erlegen, wird der Mensch überrascht. Und das ist letztendlich damals genau das Gleiche wie heute, dass ein Auslöser von außen kommt, für den, über den man nachdenken muss. Kann ich damit umgehen? Habe ich irgendwas, das mir keine Angst einjagt, überfordert zu sein? Oder habe ich einfach keine Möglichkeit? Ist es gefährlich? Ich muss jedes Mal blitzschnell, so wie er hier auch, entscheiden, soll ich lieber meine Kraft investieren, um kämpfen zu können gegen diesen Auslöser? Oder sollte ich gucken, dass ich meine Beine unter den Arm kriege und flüchten? Das ist so eine Frage, die sich die Jahre nie verändert hat. Das Schema ist damals genau das gleiche wie heute auch. Es ist einfach immer die Frage, macht mir das was aus? Dieses Überraschende, dieses, was ich nicht berücksichtigt habe oder da, wo was aus den Fugen, aus der Bahn gerät, macht mir es was aus? Oder kann ich im zweiten Schritt sagen, kein Ding, ich habe eine Lösung dafür, ich kann mich damit arrangieren und ich komme damit zurecht? Wenn so ein Stressor nennt sich das, also dieses von außen kommende Etwas, was uns beunruhigt, auf uns zukommt, dann ist im Körper erstmal völliges Chaos, Hormonchaos, denn es werden sehr viele verschiedene Hormone ausgeschüttet, die uns aber helfen, genau das zu entscheiden, dieser Kampf oder diese Flucht. Es geht darum, dass der Körper sich anspannt und erstmal guckt, jetzt geht's um alles oder nichts. Ja? Jetzt muss ich gucken, wie ich von der Stelle runterkomme. Das sieht man hier so in einem Beispiel zum Beispiel. Die Pupillen erweitern sich. Der Herzschlag wird deutlich schneller. Die Atmung wird flacher, um mehr Sauerstoff in den Körper zu bekommen, damit einfach dieses Flüchten oder Kämpfen auch funktioniert. Das sind nur ein paar wenige Dinge von so einer Folge einfach, was die Hormone dann auch mit uns machen. Sicher ist aber, dass dadurch der Körper erstmal mit ganz schön viel arbeiten muss, was er so im normalen Alltag nicht zu tun hat. Also diese Stresssituation macht schon immer mit dem Körper was. Der Körper ist überstimuliert. Also es geht darum, einfach auch zu sehen, was muss ich jetzt in dieser Situation am allerdringendsten erledigen, damit ich überlebe sozusagen, um mal in der Sprache von unserem Steinzeitmenschen auch zu bleiben. Und dann funktioniert es auch. Dann hat er sich jetzt dafür entschieden, davon zu laufen. Ja, bei so einem Löwen weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, aber letztendlich ist es die Entscheidung, die bei jedem auch ablaufen muss. Kämpft man oder flüchtet man? Viele glauben ja, dass Stress krank macht. Ja, das ist ja das, was wir in den Medien mitkriegen, die Stressgesellschaft, welche Folgen hat es auch. Aber diese Situation zeigt erstmal, dass Stress auch was ist, was einen gesund macht oder gesund erhält. Viele haben das Wort schon gehört, der positive Stress, und den haben wir letztendlich hier ganz genau. Der Körper stellt alles bereit, damit man die Möglichkeit hat, gut davonzukommen, damit man Kräfte hat, damit man Energie hat, dass man aber im übertragenen Sinne auch das Zutrauen hat, dass man einer Situation gewachsen ist und dass man einfach auch da einer Überzeugung ist, dass man das Ziel auch erreichen kann. Es geht immer wieder auch darum, auch zu gucken, wie lang hält zum Beispiel so ein Stress an. Sicherlich hat jeder von uns Stress in irgendeiner Form erlebt. Und sicherlich ist aber auch das, wenn wir den nicht erlebt hätten, dann wird man auch nicht an dem Punkt stehen, wo man jetzt im Moment auch steht. Das heißt, man guckt immer mit zwei Brillen auf den Stress, den negativen und den positiven. Der positive macht leistungsfähiger, der positive hilft einfach auch Ziele zu erreichen. Hier immerhin mal ein paar Schritte schneller wie der Löwe. Und fokussiert auf das, was jetzt wichtig ist. Der könnte sich jetzt auf den Baum retten, wenn er jetzt da gleich so eine Kurve rennt, und könnte hoffen, dass der Löwe es nicht schafft, dort drauf zu gehen. Es geht darum, einfach auch den Körper, der ja in einer vollkommenen Anspannung ist durch diesen Stressor, durch diesen Auslöser, auch wieder Ruhe zu gönnen. Und das ist so dieses Bestreben rein vom Körperlichen her. Der Körper ist bereit, Anstrengung auszuhalten, ist auch bereit, Anspannung zu zeigen und loszulegen, aber ist immer auch in einem Bestreben, wieder eine Entspannung zu erfahren und wieder einfach zu merken, jetzt ist diese akute Situation vorbei und jetzt geht's wieder normal auch weiter. In solchen Situationen ist es einfach so, dass der Körper auch nur die wichtigsten Funktionen am Leben erhält. Also Nahrungsverdauung zum Beispiel ist in so einer Situation nicht wichtig. Das wird einfach runtergefahren. Oder auch so Dinge wie, dass man, also das Wichtige ist einfach, dass die Muskeln durchblutet sind und dass man loslegen kann. Diese Entspannung ist deswegen einfach auch ganz wichtig, weil man sonst an eine Reizschwelle kommt, wo jeder selber so einen Punkt hat, bis wohin es einfach geht, auch Stress auszuhalten. Oder wann einfach auch der Punkt ist, wo der Körper vielleicht signalisiert, durch Schmerzen, die jemand hat, dass es so nicht weitergehen kann. Dann redet man vom negativen Stress, wenn der Körper sich an die Belastung gewöhnen muss, weil es einfach nicht nachlässt, weil man einfach nicht diesen Baum erreicht oder einfach nicht diese Möglichkeit hat, wieder abzuschalten und auch loszulassen, eine Balance zu finden. Wenn sich der Stress verstärkt, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass die Anpassungsfähigkeit, also dass der Körper damit zurechtkommt, eben überschritten ist. Dann lähmt der Stress eher, dann wird es zu viel. Dann will man am liebsten alles nur noch stehen und liegen lassen und sich verkriechen unter Umständen. Oder es geht in die andere Richtung, es wird hektisch und unkontrolliert. Es ist einfach so, dass wenn man unter Stress leidet oder den Punkt einfach erreicht hat, dass es grenzwertig wird, dass der Körper dann bei jedem in irgendeiner Schwachstelle das auch zeigt. Manche kriegen Rückenschmerzen, manche merken es an Migräne oder an Kopfschmerzen insgesamt. Der Tinnitus ist auch so eine Geschichte, wo mit einem Stresshormon verbunden ist. Manche kriegen Hautprobleme. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Körper sucht sich aber gerade bei so einer Überlastungssituation irgendeinen Weg, um das, was man eigentlich selber schon weiß, nämlich dass es zu viel ist, auch deutlich zu machen und zu zeigen. Irgendwann, da sind die Zähne sehr nahe, ja. Da ist einfach der Punkt erreicht, da funktioniert es dann auch nicht mehr. Da muss schon sehr viel passiert sein. Also der Körper hält sehr viel aus. Bis man an den Punkt kommt, dass man wirklich diese persönliche Grenze übersteigt, muss man relativ häufig sein persönliches Bauchgefühl auch übergangen haben und einfach sich ständig gegen, ich sage mal, die Vernunft entschieden haben. Die Frage ist jetzt, wenn man das Ganze überträgt, was sind heutzutage die Löwen? Was sind heutzutage die Stressoren? Wir haben es vorhin gehabt, Schule, Eltern, Freunde, Beruf, Job, was waren es, Lieferanten und so weiter. Das kann ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Und ich bin davon überzeugt, dass da jeder auch was im Kopf hat, was einem da einfällt, auch wenn man da dran weitergeht. Ich habe vorhin gesagt, dass einfach diese Entscheidung, ob man flieht vor diesem Stressor, vor dieser Bedrohung irgendwo auch, oder ob man kämpft, ein Ablauf ist im Gehirn. Bedroht mich das? Kann ich was dagegen tun? Und das ist was ganz Automatisches. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal gemerkt hat, dass man bei Stress sich solche Dinge überlegt. Flüchte ich oder kämpfe ich? Mir ist es noch nie aufgefallen. Aber es ist so automatisch, dass man sich fragen muss, woher hat man oder wie hat man sich denn damit schon mal beschäftigt, dass man sagen kann, das läuft automatisch ab? Das muss ja irgendeine Grundlage haben. Die Grundlage, der Kern der Sache eigentlich ist, dass jeder durch Erziehung, durch verschiedene Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat, schon so ein Päckchen mitbekommen hat. Wenn ich mich so verhalte, passiert das. Wenn ich es anders mache, passiert das. Und das sind unsere Eltern, das sind die Erzieher, da ist das ganze Umfeld einfach mit beteiligt, das auch zu prägen. Und jeder mixt sich aus den Erfahrungen, die gut waren oder wo man auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, so seine Kiste zusammen, wo man in so einer stressigen Situation dann entscheidet, wie man dann auch reagiert und wie man entscheidet. Es gibt sogenannte innere Antreiber, Dinge, die darauf basieren, wie unsere Erfahrungen bisher waren. Und die kann man ganz grob zusammenfassen in 5 so Teile. Es muss nicht sein, dass jeder sich jetzt irgendwo findet, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann kann man Tendenzen entdecken. Dinge wie diese sei immer perfekt, die Perfektionisten. ist ja kein Wunder, dass die krank werden, die sind ja immer so perfekt. Also das ist ja, da sind ja manche auch schon so in der Schublade drin, die es auch schwer haben, wieder rauszukommen. Diese unbewussten Grundsätze, damit beschäftigt man sich auch nicht im normalen Alltag. Das wusste ich zumindest bisher überhaupt nicht. Das hat bis zu meiner Fortbildung mich wenig betroffen. Und dennoch ist es sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Weil es das ist, was einen antreibt, ja, so wie es heißt. Das ist das, was einen dazu bringt, zu reagieren, wie man reagiert. Und das eben in stressigen Situationen vielleicht auch so, dass es mir nicht gut geht dabei. Also dieses sei immer perfekt, auch vollkommen zu sein oder gelernt zu haben. Wenn du perfekt bist, dann kriegst du auch entsprechende Honorierung. Dann kriegst du Rückmeldung, dann kriegst du Feedback, das gut ist. Und auf dem Boden kannst du dich dann weiterentwickeln. Vielleicht auch damit verbunden, eine Kontrolle haben zu wollen oder einfach auch sich keine Blöße geben zu wollen. Bei dem mach immer schnell, da steckt schon so ein bisschen die Hektik mit drin. Guck, dass du deine Sachen schnell erledigst. Lass dir nicht unnötig viel Zeit. Das muss alles schnell gemacht werden. Und am besten schon beim übernächsten weitermachen, wenn man beim ersten noch nicht mal fertig ist. Dieses streng dich immer an ist so ein Teil, wo man einfach auch sagt, da ist vielleicht in der Rückmeldung so das, dass man sagt, das hätte ich aber jetzt eigentlich besser machen können. Ja? Und in diesem verankert sein, in diese Grundsätze verankert sein, da nicht irgendwie negativ eine Rückmeldung zu kriegen oder anzuecken, einfach immer bis aufs Äußerste zu gehen. Und jetzt kommt mein persönlicher Liebling. Mach es immer allen recht. Manchmal glaube ich, es ist so ein bisschen ein Frauenthema, dieses Mach es immer allen recht. Dürfen Sie selber darüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht. Aber wie oft ist man in Situationen drin, wo man denkt, naja, ist ja gut, dass es dem anderen gut geht und ich kann mal zurückstecken. Ich kann den anderen jetzt erstmal vorlassen und ich kann mich jetzt auch nochmal darum kümmern und das kann ich auch noch machen. Einfach auch dieses sich selber erstmal als weniger wert sehen, wie alle anderen auch. Oder sei immer stark, das zeigt uns ja auch unsere Gesellschaft. Die Starke komme vorwärts, die Starke erreichen ihre Ziele und zeig bloß keine Schwachheit. Zeig bloß nicht mal ein Gefühl oder zeig doch bloß nicht mal, was du wirklich ehrlich denkst. Dieses Starksein einfach auch, sich keine Blöße geben zu wollen und eine Fassade aufrecht zu erhalten letztendlich, die hilft, zwar durchs Leben durchzugehen, wo man aber merkt, da reitet man sich immer weiter in Stress so rein. Es sind ganz viele Impulse und mit Sicherheit ist jeder unterschiedlich, jeder Mensch, weil jeder mit ganz anderen Erfahrungen und mit ganz anderen Erlebnissen kommt. Jeder bringt was komplett anderes mit und deswegen ist es einfach auch so spannend zu sehen, was empfinde ich als Stress und was empfindet mein Nachbar, mein Nächster als Stress. Wenn eins sicher ist, dann ist es das, dass man nie die gleiche Erfahrung hat. Das macht es natürlich noch spannender, wenn man so im zwischenmenschlichen Leben so ist und der eine sagt, ich habe so einen Stress, ich kann da jetzt nicht helfen, Kuchenbagger oder was auch immer. Und man dann denkt, also das Kuchenbagger, das geht doch mit links, das kann doch nebenher geschwind machen. Was stellt sie sich denn so an? Und damit kommen wir einfach auch so an so einen Punkt, wo jeder wieder mit diesen unbewussten Dingen arbeitet und man uns immer letztendlich auch weiter treibt so in diese Stressspirale. Ich habe noch mal jemand mitgebracht. Ein kleines Männchen. Was glauben Sie denn, wenn wir von dem herkommen, was alles unbewusst abläuft und in Gedanken abläuft, was glauben Sie denn, wie viel Gedanken ein Mensch am Tag hat? Ich bin ganz neugierig auf Zurufe. Wer traut sich? Also ich frage mich jedes Mal, wie man das misst. Aber es ist eine wissenschaftliche Quelle Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die da eine Methode dazu haben. Was könnte es sein? Mit was für einer Hausnummer haben wir es hier zu tun? 500? Tausende, Millionen? Was denkt man für ein Haufen Zeug den ganzen Tag? Also die 500, das war viel zu wenig. Ich löse es gleich auf, wie viel es tatsächlich sein solle, will aber noch eine zweite Frage nachschieben, nämlich, was glauben Sie denn, wie viel davon eine Tatsache ist? Wissenschaftlich belegbar, für universell gültig, für alle auf der ganzen Welt? Und wie viel meine Meinung ist, die Meinung vom anderen, wie viel ich bewerte, wie viel da einfach auch an Erfahrung mit dabei ist. Was für eine Verteilungsgröße haben wir denn? Das sieht man am Bildschirm, ich weiß, es war völlig unklug, gell? Bitte? Tatsache ist? Ja. 5 zu 95? Traut sich noch jemand? 10 zu 1, 100 zu, 10 zu 90, okay. 1 zu 1000. Ja, okay. Es sind letztendlich tatsächlich die Verteilung von 1% zu 99%. Und wenn man sich überlegt, man geht von einer Gesamtgedankenanzahl von ca. 55.000 am Tag aus. Und wenn man jetzt mal überlegt, was davon Tatsachen sind und was davon rein darauf beruht, was ich bisher in meinem Leben erfahren habe und was mein Nächster bisher in seinem Leben erfahren hat und wie er darauf reagiert, auf Stress oder Stress vielleicht gar nicht als Stress empfindet, dann kann man sich auch vorstellen, dass Stress noch eine Dimension hat, die rein über den Zeitdruck hinausgeht. Nämlich das, dass ich manchmal auch gar nicht verstehe, warum das für meinen anderen jetzt der Nächste jetzt schlimm ist und für mich eben nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel machen und ich bin mal gespannt, ob ich mich hier in die Nesseln setze. Ich komme aus Schwäbisch Hall, ich komme von der Autobahn her. Und wer von der A6 auf die A8 abbiegt, der weiß, dass es am Kreuz Leonberg diese Möglichkeit gibt, schon ein bisschen früher links auf die A8 zu kommen. Und eben geradeaus weiter kommt man trotzdem auf die A8. Normalerweise bin ich immer derjenige, der sucht, sofort wie schnell rüberzukommen, sofort links. Es geht meistens schneller, finde ich. Heute habe ich gedacht, ja gut, jetzt bist du so lange nicht mehr geradeaus gefahren, jetzt könnt ihr auch mal wieder geradeaus fahren. Vor mir muss es einem ausgegangen sein. Der geht nur nicht links und nicht rechts, sondern schön Mitte drin, auf beide Spuren. Denke, was macht er denn jetzt? Plötzlich hält er an. Also das war für mich so die Stresssituation. Ich dachte, da hält einer Mitte auf der Autobahn an, kann sich nicht entscheiden, fremdes Kennzeichen, was machst du denn jetzt? Warnblinkanlage rein. Habe ich gedacht, nochmal gut, hast gut reagiert, war richtig stolz auf mich. Habe ich gedacht, gut reagiert, ist nichts passiert. Und schon im nächsten Augenblick kommt von hinten irgendein weißer Mercedes und hupt wie wild. Und ich denke mir nur, also die Mercedes-Fahrer, die glauben ja wirklich auch, dass sie was Besseres sind. Das ist jetzt unkloge, die Situation ist nicht konstruiert, das ist wirklich vorher so passiert und ich habe im Nachhinein gedacht, also eigentlich passt nichts Besseres wie dieses Beispiel. Also ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt er dabei, bin ich doch gar nicht schuld. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was ich hätte besser machen sollen. Meiner Meinung nach meiner Bewertung, habe ich richtig reagiert. Nämlich Warnblinkanlage rein, Bremse, gucke, dass nichts passiert. Da kommt der und glaubt hier mit seinem Gehupe einfach was ausdrücken zu können. Ja, ist der wohl was Besseres. Das hat in mir so ein Gefühl ausgelöst, so, was bildet denn der sich eigentlich ein? Ja, nur weil er einen Mercedes hat und auch noch einen Mann immer, kann er doch jetzt nicht hier rumhupen. Ich habe doch offensichtlich alles richtig gemacht. Und dann hat sich darauf auch mein Verhalten abgestimmt, als der dann auf meiner Höhe war. Ja, ganz so böse war es nicht, aber ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen nicht so freundlich rüberguckt. Was ist bei ihm passiert? Er sieht mich und fährt Vollgas weiter. Ich denke, ja, das passt zu dir, Mercedes-Fahrer. Was will ich damit sagen? Den sehe ich nie wieder. Da wird nie wieder was sein. Wäre das jetzt ein Mensch, der mein Nachbar ist oder aus dem selben Ort oder was auch immer, und ich hätte wieder Kontakt zu dem, hätte man nämlich genau das. Der fährt da vorne und ich denke mir, der ist in meiner Mercedes-Schublade drin. Ja? Der kommt da auch nicht mehr raus. Und sowas schaukelt sich unglaublich schnell hoch, einfach auch. Zu ganz viele von diesen bewertenden Gedanken. Dabei ist mir im Nachhinein gekommen, eigentlich hat er ja total richtig reagiert, weil es war wirklich eine gefährliche Situation. Der hat womöglich gesehen, dass vor mir einer steht und wollte einfach mit seinem Gehupe hier einen Aufwecker und gucke, dass es hier weitergeht in dieser ganzen gefährlichen Situation. Und wer sagt mir eigentlich, dass der mich gemeint hat mit dem Hupe? Eigentlich niemand. Und da habe ich wieder gedacht, wie schnell ist man in so einer Spirale drin, in was man als normal und für sich absolut richtig sieht und jemand anders aber völlig anders bewerten kann und völlig anders aussehen kann. Und darum geht es letztendlich bei Stress, dass man für sich einen Weg hat, bisher damit umzugehen und ein anderer aber auch einen ganz anderen Weg haben kann. Und deswegen ist der Weg zu einer Stressbewältigung auch sehr individuell. Was ganz gleich ist, ja, da haben wir es nämlich, Stress entsteht nämlich bei ganz arg vielen Dingen wirklich im Kopf. Den Druck, den man sich selber macht, die Dinge, diese viele Lichter, die man hat und was man alles erledigen möchte. Diese Dinge sind Sachen, die sich in unserem Kopf dann auch abspielen. Was ist, wenn ich was nicht schaffe? Was passiert, wenn ich versage? Was passiert, wenn ich zugeben muss, dass es mir zu viel ist? Und zu dem hinzu, was einfach von Stress her im Körper abläuft, hat es eben diese Dimension auch, was im Kopf noch alles abgeht. Und ich ertappe mich nicht selten dabei, in so einem Kreislauf drin zu sein, wo ich denke, was war jetzt eigentlich nochmal genau der Auslöser von diesem, wo ich mich jetzt drin befinde. Was ganz klar ist, die stressigen Situationen, die haben wir alle. Und zwei Menschen in der gleichen Situation, sieht die Situation genau gleich aus. Der Unterschied ist einfach, wie unsere Einstellung dazu ist. Ist es für uns was Negatives? Also sage mir, unmöglich, nicht zu schaffen, furchtbar, es macht mir wirklich viel aus und es soll noch nicht mal bewertend sein. Ich will nicht mal sagen, jetzt werden wir alle mal ein bisschen lockerer und dann geht es schon, überhaupt gar nicht. So wie wir reagieren, das hat alles seinen Hand und Fuß und hat seinen Grund dafür. Die Frage ist, können wir unser Leben, das wirklich extrem komplex ist bei den meisten und immer komplexer wird, können wir da Situationen verändern? Können wir irgendwas tun, damit die Rush Hour keine Rush Hour mehr ist? Können wir irgendwas tun, dass das Handy uns nicht mehr bestimmt? Ja, wir können es ausschalten. Aber in vielen Dingen ist es doch tatsächlich so, dass wenn man Situationen verändern will, es eher dem gleicht tatsächlich so ein Kampf gegen Windmühle. Ich sage nicht, dass es einfacher ist, seine Einstellung zu ändern. Das ist genauso schwierig. Und es wäre wirklich vermessen und übertrieben zu sagen, jetzt empfindet man eine Situation als negativ und stressig für sich und jetzt laufe ich dann durchs Leben und oh, ist alles nicht so schlimm, ist alles nicht so tragisch. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, für sich einen Weg zu finden, wie diese Situation einfach mal neutral wird. Wie man besser damit umgehen kann. Wie man einfach für sich einen Weg finden kann, dass es mit der Situation einem trotzdem gut gehen kann. Ich habe hier diese Waage. Und wir haben schon ganz viel angedeutet, es geht sehr viel um Balance. um das zu den Anspannungen, zu den Anforderungen auch wieder diese Entspannung zu haben. Und das ist, glaube ich, genau die Herausforderung im Alltag, wo jeder drin steht. Wo baut man denn sowas ein? Wo kann man denn sowas machen? Geht es wirklich nur mit dem Entspannungstraining, wo man die Turnschuhe, die Turnhose und die Yogamatte hat zum Beispiel? Oder kann man vielleicht ganz anders ansetzen? Wir werden nachher noch ein bisschen praktischer einfach auch werden, wo Sie sich Sachen rauspicken können, was Sie gern für sich einfach mal im Alltag ausprobieren. Aber mal vielleicht ein paar so ganz grundsätzliche Dinge. Arbeit und Ruhe, Anspannung und Entspannung. Ist eigentlich ein Prinzip von den ersten Tagen, sage ich mal. Jeder wird es schon mal gehört haben, wo es heißt, Gott schuf die Welt und am siebten Tag ruhte er aus. Auf Arbeit, auf Anspannung kommt Entspannung. Und interessanterweise ist Arbeit in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt nur zu sehen, dass man sagt, jemand geht einer Arbeit bei einem Arbeitgeber nach, sondern Arbeit ist letztendlich alles, was uns Energie kostet, alles, wo wir was leisten müssen. Deswegen hat auch ein Kind die Möglichkeit, gestresst zu sein, und deswegen hat auch eine Hausfrau das Recht zu sagen, ich bin gestresst, weil ich leisten muss. Und dieser Rhythmus von Anspannung und Entspannung, von Arbeit und Ruhe, ist eigentlich was in uns reingelegt ist. Wo es vielleicht auch interessant ist, das mal wieder neu zu entdecken. Wie kann man denn so Ruhe fassen? Wie kann man es denn in den Alltag reinbekommen? Wo kann man seine Energiequellen, seine Energietanks wieder auffüllen? Was tut einem gut? Wo merkt man, das ist ein wirklicher Wert für mich, auch um die nächste Arbeit, die ansteht, die nächste Anstrengung, die ansteht, wieder auch mit Erfolg oder einfach mit einem guten Gefühl wieder weiterzumachen. Statt Perfektion, Realität. Ich weiß nicht, wie viele Dinge einem im Kopf sind, die alle negativ gelaufen sind, die alle nicht gut gelaufen sind. Es gibt da so ein wissenschaftliches Prinzip, das heißt das Prinzip der Unglücksstatistik. Das heißt ganz automatisch, man merkt sich die Dinge, die nicht gut laufen, einfach deutlich besser. Die brandmarke sich ein, dabei gibt es eine Unmenge mehr Dinge, die einem wirklich gut von der Hand laufen und wo man wirklich auch stressige Situationen wirklich gut meistern konnte. Und diese Perfektion ist einfach was einem im Kopf ist. Oder was manchen im Kopf ist. Ob das realistisch ist, ein perfektes Bild zu zeichnen und zu glauben, dass man perfekt sein kann, das lasse ich einfach mal offen. Tatsache ist sicher, dass zu jedem Leben, zu jeder Arbeit, zu allem, was man einfach ausprobiert und tut, auch ganz normal ist, dass es mal Misserfolge gibt oder dass es mal Zeiten gibt, wo es langsamer vorwärts geht. Und möglicherweise tut es auch gut in so einer Zeit, sich das auch bewusst zu machen, nochmal neu drüber nachzudenken. Ich kann gar kein Übermensch sein, selbst wenn ich es gern würde. Es wird mir gut stehen, es wird mir manchmal auch gefallen, aber ich kann es gar nicht, weil es einfach nicht menschlich ist. Oder auch das Thema mit dieser Hektik. Wann haben Sie zuletzt einmal Schuhe gebunden? Heute, vor einer Stunde. Wann haben Sie das letzte Mal, wo Sie Schuhe gebunden haben, nur Schuhe gebunden und nicht schon an der übernächste Schritt gedacht und habe jetzt alles? Vor einer Stunde oder zwei? Nicht? Genau. Ein Ding, was uns einfach verloren gegangen ist in dieser Flut der Aufgabe, in der Flut der Anforderungen, die wir haben. Jetzt schon beim Übernächste zu sein, durchzuorganisieren, durchzugucken, läuft alles, passt alles, wo man sehr viel einfacher in eine Hektik reinkommt und man merkt, wenn man sich Inseln im Alltag schaffen will, in dem einfach auch mal was in seiner Ganzheit zu erleben, und da Schuhe binden jetzt halt mal ein Beispiel davon, dann ist es einfach auch gut zu sagen, wenn ich Schuhe binde, dann binde ich Schuhe. Mir ist das ganz praktisch aufgefallen. Ich bin so ein Spontanbügler, wenn es halt sein muss, dann bügle ich halt schnell. Und das muss meistens morgens sein. Und dann bin ich im Auto und denke ich mir, habe ich jetzt das Bügeleisen ausgeschaltet? Und das war für mich so ein Impuls, wo ich gesagt habe, Moment, wenn ich bügle, dann bügle ich. Und wenn ich das Bügeleisen ausstecke, dann stecke ich es aus. Und mache nichts anderes und bin nicht mit dem Kopf schon wieder Treppe runter in der Küche oder sonst irgendwo. Und ich muss feststellen, für mich persönlich, ich frage mich nicht mehr, ob ich das Bügeleisen ausgeschaltet habe oder nicht, weil ich weiß, ich war mit dem Kopf da dabei. Und da gibt es ganz viele Dinge. Das sind ganz einfache Sachen. Wer sagt, dass man beim Spülen schon über das Nächste nachdenken muss? Oder wenn man so einen Spaziergang macht in der Natur, wann ist man denn mit dem Gedanke beim Spaziergang? Meistens ist es doch so, so geht es mir beim Autofahren manchmal, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich von A nach B gekommen bin, vor lauter der Kopf irgendwo. Vielleicht könnte das was sein, einfach auch mal wieder einzuhaken und zu sagen, die Dinge, die ich mache, auf die lasse ich mich jetzt auch mal ganz ein. Was gibt ein Spaziergang alles her mit Riecher, mit Fühler? Wo laufe ich denn drauf? Was höre ich denn zum Beispiel? Und ich kann garantieren, wenn man sich da drauf einlässt, hat man eins geschafft, und zwar ganz weit weg vom Alltag zu sein und einfach mal den Fokus wirklich auf was komplett anderes zu richten. Ja, dieser Schein und Sein, das ist hier die Frage. Das sind so Sachen, die uns, glaube ich, heute auch in unserer Zeit ganz arg bewegen. Jeder ist gefordert, tough zu sein, stark zu sein. Am besten, du lässt dir nicht anmerken, wenn du ein Problem hast, weil sonst hast du ein wirkliches Problem. Wo sind wir ganz schnell auch dabei, mit Masken zu arbeiten, um nicht aufzufallen, um einfach den Anschein nach außen zu erhalten, alles ist in Ordnung. Ich habe keine Probleme. Nee, bei meinem Kind auch nicht und in unserer Familie auch nicht. Wo sind wir dabei, Masken, die uns wirklich manchmal das Überleben kurzfristig sichern, vergessen abzulegen? Wo sind wir bereit, tatsächlich auch uns zu öffnen und zu sagen, so geht's mir? Mit Sicherheit nicht auf der Straße, aber jeder hat so doch seine Leute, wo man auch tatsächlich vielleicht auch mit ein bisschen Mut sagen kann, eigentlich sieht es jetzt im Moment so aus. Ich finde es ganz spannend. Ich mag das total gern, wenn man in der Bibel liest, dass das ganz, ganz eine Sache ist, was Jesus auch gemacht hat. Nämlich, dass er mal freudig war, mal aber auch enttäuscht, mal wütend und er einfach so unmittelbar das auch zeigen konnte. Und es ist kein Klacks. Ich bin auch jemand, der kann das nicht sonderlich gut direkt das denken, was er unbedingt sagt. Aber es ist was, wo ich es lernen möchte, einfach auch nicht einen Schein zu wahren, sondern auch dadurch, dass ich mich ein Stück weit auch verletzbar mache, Beziehungen und wirklich das, was trägt, auch zu erleben und auch dadurch auch weiterzukommen. Und das Spannende finde ich, dass bei diesem Sein und Schein mir ein Vers ganz arg eingefallen ist, nämlich, wo es heißt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wo hört man denn sowas? Wer in unserer Welt wird sagen, ist kein Problem, lass dich ruhig hängen, kannst dich ruhig gehen lassen, ist kein Thema, trage mal alles mit. Es ist ein Prinzip, das ganz im Gegensatz steht zu dem, was wir heute hören und was wir heute lernen. Und trotzdem ist es zwar eine immer gültige Einladung, wo Gott sagt, hey, ich erwarte von dir überhaupt nicht, dass du der Perfekte bist. Und da, wo du einfach auch merkst, du kannst nicht mehr, da ruf mich einfach, da lass dich von mir überraschen, da lass dir von mir zeigen, wie ich Kraft habe, wenn du sie nicht mehr hast. Ich habe es vorhin schon gesagt, so dieses Thema, mach's immer allen recht. da steckt ja auch schon dahinter, liebe deine Nächsten. Und dagegen möchte ich gar nichts sagen. Es tut uns einfach zwischenmenschlich gut, wenn wir Liebe üben und uns anstrengen, einfach auch mit dem anderen gut auszukommen. Aber dieser Liebe deinen Nächsten hat noch einen ganz schön entscheidenden Nachsatz, nämlich wie dich selbst. Was hat denn, mach es allen recht, mit Selbstliebe zu tun? Nicht so arg viel. Wo sind wir in Situationen drin, wo wir nicht selber leben, sondern uns von anderen leben lassen? Andere treffen Entscheidungen, was ich zu tun habe, und ich reagiere irgendwie nur noch. Auch das ist einfach ein Prinzip zu sagen, es ist wichtig, wenn ich mich in einem guten Maß und in einer guten Art und Weise mich auch liebevoll und authentisch um andere kümmern möchte, dann ist es ganz arg wichtig, dass ich selber von mir auch diesen Ruhepol habe. Das ist menschlich manchmal sehr schwierig, und dafür bin ich froh, dass es Gott gibt, der immer wieder da auch dazu gibt. Was können wir denn noch an Gelassenheit und an Dankbarkeit? Sind wir heute nicht ganz schnell da drin zu sagen, naja, am besten muss ich alles absichern, damit ich möglichst glücklich bin und möglichst wenig Unglück erfahre. Ein Punkt, wo man viel Energie auch reinsteckt und wo es vielleicht an der Zeit ist zu sagen, schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Wird sich nicht vieles weisen? Heißt es nicht immer wieder, alles hat seine Zeit? Macht es nicht mehr Sinn, einfach auch statt sich Eventualitäten im Kopf durchzudenken, bleibe ich jetzt gesund, wie kann ich gesund bleiben, was kann ich mich noch mehr dazu reinhängen, dass ich gesund bleibe? Da kann man was tun, definitiv in vielen Dingen, aber ist letztendlich nicht einfach, nicht in unserer Hand? Ist es vielleicht was, wo man sagen kann, Gelassenheit da, ein Stück weit auch Gottvertrauen da, was alles auf einen zukommt? Und wenn ich das erzähle, dann ist das mit Sicherheit nicht was, wo ich mit dem erhobenen Zeigefinger dastehe und sage, jetzt machen Sie das alles mal besser, dann wird es schon. Ich schließe mich komplett mit ein in diese ganzen Themen, denn das sind Lernfelder für jeden an einer anderen Stelle. Und ich weiß nicht, wer noch kennt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Wann haben wir denn noch so Gelegenheiten auch zu danken? Wo erinnert man sich denn noch an gute Dinge? Es hält immer mehr Einzug auch in so Therapie, wenn jemand da sehr einfach beeinträchtigt ist von Schicksalen oder von psychischen Erkrankungen, dass man sagt, jetzt setzen Sie sich mal hin und gucken mal, was haben Sie denn in Ihrem Leben alles schon erreicht, beziehungsweise wo können Sie wirklich auch dankbar sein. Und ich persönlich habe mir so eine Strecke im Auto ausgedacht. Wenn ich dieses eine Bürogebäude sehe, an dem ich jeden Tag dran vorbeifahre, habe ich mir vorgenommen, das ist jetzt meine Dankzeit. Das hilft mir einfach, weil im Alltag geht's komplett unter. Wann hat man da noch die Zeit dazu? Und das ist für mich so eine Brücke, wo ich sage, dieser Impuls, dieses Ding, das erinnert mich daran, dass ich mich damit beschäftigen wollte, wie gut es mir geht und wie viel ich einfach auch schaffen kann und was mir einfach auch Gutes widerfährt. Ja, um aus dem Hamsterrad rauszukommen, aus diesem Stress und aus allem, was da auf einen einströmt, muss man nicht die Welt verändern. Es würde reichen, mal einen ersten Schritt zu machen. Und jetzt im Folgenden würde ich gern einfach noch drauf eingehen, was könnte das sein, ohne dass Sie, wie ich schon vorher gesagt, eine Gymnastikmatte brauche, 3 Stunden Zeit und erst dann die Möglichkeit kriegen zu entspannen. Ganz kleine Dinge im Alltag, und bitte pickt einfach jeder sich das aus, was für ihn passt. Und wenn ein anderer das Gefühl hat, was ist denn das für eine affige Methode, dann soll er das Gefühl haben, was ist das für eine affige Methode. Unser Gehirn ist extrem eingleisig. Wenn wir in einer stressigen Situation drin sind, dann ist das Wichtigste erstmal, diese irgendwie zu überstehen. Das bewusst zu machen, heißt einfach auch einzuhaken und zu sagen, stopp, wo stehe ich hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich um mich rum? Dieses Innehalten kann durch ganz unterschiedliche Sachen passieren. Zum Beispiel einfach, dass man sich abwendet von der Situation, wenn man irgendwie raus kann aus der Situation, wenn man an einem Arbeitsplatz ist und der Kollege einen tierisch aufregt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus aufs Klo oder ich gehe mal Blumen gießen oder was auch immer. Raus aus dieser Situation, die Möglichkeit haben, Stopp zu sagen, den einzuhaken und auch zu gucken, was passiert hier eigentlich? Bin ich in einem Bewertungskreislauf drin und wohin kann ich zurückgehen? An was für eine bessere Ausgangsposition, wo es mir auch besser mitgeht, kann ich zurückgehen? So. Oder einen anderen Blickwinkel entwickeln. Also ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Dinge, da kann man wirklich sich gestresst fühlen und kann sich auch wirklich aufregen. Und wenn man nur mal drüber nachdenken würde, wie man eine Stunde später drüber denkt, oder mal nur eine Woche später oder ein Jahr später, ist es doch wirklich nichtig. Nichtig. Und auch das ist eine Methode, einfach zu sagen, vielleicht hilft es mir zu gucken, wie wichtig ist denn das jetzt eigentlich, was mich hier stresst. Kann ich nicht einfach sagen, okay, muss ich jetzt kurz durch, aber es ist was, was mich nicht in meiner Grundfeste und in meiner Balance ins Wanken bringt. Was würde zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin, der mich gut kennt, was würde der mir raten, was würde der mir sagen? Und meistens kommt man da auf ziemlich kluge Gedanken, wenn man einfach mal diesen Blick rausnimmt. Das ist auch so eins meiner Lieblingsdinge, Umgang mit Ärger. Über was kann man sich alles aufregen? Also mein klassisches Thema ist Autofahren, über Leute, die nicht Autofahren können. Oder die Socken meines Mannes. Und eine Methode, um im Alltag damit anders vielleicht umzugehen, ist, wer sagt eigentlich, dass man sich, wenn man sich ärgern muss, sofort und unmittelbar ärgern muss? Haben Sie schon mal versucht zu sagen, ja, das regt mir jetzt echt auf und ich könnte mich ärgern, aber ich entscheide mich jetzt mal dafür, das mache ich heute Abend zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr. Probieren Sie es mal aus, das ist herrlich. Es entspannt die Situation ungemein, weil man sich nicht verbietet, sich zu ärgern. Man verschiebt es ja einfach nur, ja? Es ist ja verschoben. Und klar ist auch, zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr werde ich alles andere tun, wie an Ärgern denke, ja? Eine Kleinigkeit. Oder schon das, den Ärger nicht immer wieder aufkochen. Man sagt ja nach, dass wenn einem sowas passiert, dass man, dass, wenn man drüber redet, soll es einem besser gehen. Ja? Dann erzähle ich es derer und dem und hier nochmal und da nochmal. Man darf aber nicht vergessen, dass man jedes Mal wieder was aufkocht. Ja? Man hält diesen Ärger warm. Man hält diese Situation warm. Vielleicht könnte es eine Übung einfach auch sein, okay, das ist jetzt passiert, aber ich entscheide mich dafür, es jetzt damit einfach auch erstmal stehen zu lassen, mit diesem Ärger. Und nicht wieder und wieder und wieder und wieder anzufangen. Zu meinem eigenen Nutzen, zu meinem eigenen Wohlbefinden. Manchmal muss man sich abreagieren, das geht gar nicht anders. Die Frage ist, hat man die Möglichkeit, mal einen Schrei rauszulassen? Oder soll das ein bisschen unauffälliger stattfinden? Ein ganz guter Tipp ist einfach rein vom Körper her, diese ganze Überstimulierung mal aus dem Körper wieder rauszukriegen. Das geht durch relativ einfache Übungen, indem Sie zügig Treppen hoch und runter steigen. Richtig die Muskeln anspannen. Nicht gemütlich, sondern einfach mal zügig. Und wenn es noch unauffälliger sein soll, nicht, dass dann der Chef irgendwann kommt und fragt, was machen Sie nur im Treppenhaus, dann einfach mal anspannen als eine Methode. Hände, Faust, Oberarme, Oberschenkel anspannen. Anspannen bis zu einem richtig kräftigen Punkt und loslassen. Hat zwei Effekte. Erstens, der Körper lernt auch wieder Entspannung zu fühlen. Denn das ist ein Thema, wenn man lange über seine Grenze drüber geht, dann ist Entspannung das, was man nicht mehr empfinden kann. Und das Zweite ist, es ist einfach vom Körperlichen her schon mal ein Abbau da. Und wer natürlich noch motivierter ist, dem kann man sagen, Sport ist nicht nur Mord, sondern Sport ist das, was letztendlich einem hilft, auch diese ganze angestaute Energie, die Wut, alles, was an Stress einfach da ist, rauszuhauen, sich verausgaben Und da findet sicher jeder auch seinen Weg. Und dafür müsste es nicht mal sein, dass man jetzt anfängt, jeder Marathon zu laufen oder zu joggen, die 20 Kilometer oder 10 Kilometer. Man hat wissenschaftlich herausgefunden, dass es eigentlich reicht, wenn man dreimal in der Woche zügig spazieren geht für eine halbe Stunde. Also diese dreimal 30 Minuten in der Woche bei einem Puls von 130, wer eine Pulsuhr hat, ist das, was einfach reicht. Es geht nicht darum, Hochleistung zu betreiben, sondern es geht darum, in Bewegung zu sein und dem Körper dadurch die Möglichkeit geben, abzubauen. Entspannung gibt es in so viel verschiedener Form. Wir haben es vorhin gehört, singen und musizieren. Es kann durchaus echt auch mal Computerspielen sein. Ja, also was auch immer man da für seine Wege hat. Was mir besonders gefällt, ist einfach auch mal absichtlich zu lächeln. Auch wenn es einem nicht danach ist. Hat einen ganz coolen Effekt. Wenn man seinem Kopf sagt, der Kopf sagt mir, die Situation ist schrecklich. Wenn ich aber durch mein Lächeln meinem Kopf zurückmelde, nee, ich lächle aber, dann kriegt das Hirn das irgendwann nicht auf die Reihe und sagt, okay, warum auch immer, jetzt ist Lächeln angesagt. Und das hat Auswirkungen auf den Hirnstoffwechsel, sodass das Hirn irgendwann Abstand nimmt von dem, es ist eigentlich eine schreckliche Situation. Probieren Sie es aus. Eine Minute starkes Lächeln. Ganz hervorragend für irgendwelche Besprechungen, wo es mal wieder um Nonsens-Themen geht und wo man denkt, die Toiletten sind ganz hervorragend dafür geeignet. Und ganz kurz, eigentlich zu einem ganz großen Thema, wo man, wenn man sich um Stress unterhält, auch mal betrachten sollte. Ich weiß nicht, wer sich schon mal mit einer Zeitplanung auseinandergesetzt hat. Da ist jemand, sehr gut. Es hilft ungemein zu wissen, was ist denn heute wirklich wichtig? Was sind die Dinge, die muss ich heute erledigt haben? Was ist Priorität 1? Was ist Priorität 2, 3, 4? Was sind Dinge, die kann ich delegieren zum Beispiel? Da gibt es wirklich, wirklich gute Sachen. Und da einfach auch zu unterscheiden, wo bleibe ich dran? Nicht, wenn ich mir vornehme, heute mein Büro aufzuräumen, unterwegs noch zu sehen, dass der Wäschkorb noch rumsteht und dann doch wieder woanders anzufangen, sondern wirklich auch dabei zu bleiben und zu sagen, wenn das ist heute mein Thema und das mache ich jetzt auch. Und auch einfach in den Sachen die Prioritäten aussetzen, zu sagen, das kommt jetzt dran und alles andere hat wann anders seine Zeit. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, der weiß, der Verkehr kann man nie steuern und es gibt noch ganz schön viele andere Dinge, die man auch nicht steuern kann. Nämlich kriege ich meine Kinder so weit angezogen, dass wir pünktlich hier aus dem Haus rausgehen und pünktlich bei Familie Meier, Müller, Schulze zum Abendessen ankommen oder kriegen wir es nicht hin. Es gibt unglaublich viele Themen in jedem Leben, wo es darum geht, einfach auch mehr Zeit einzuplanen, wie man denkt. Ich habe angefangen zu gucken, ich brauche morgens eine Stunde, wenn es unstressig sein soll. Und schon allein das Bewusstmachen für diesen Schritt von Aufstehen, Bad und so weiter, brauche ich eine Stunde. Mache ich mir nicht vor, naja, wenn ich jetzt um 6:30 aufstehe, um 7 muss ich aber gehen, na, das müsste ja schon reichen. Es reicht nicht. Und ich starte schon mit was in den Tag rein oder in eine Erledigung rein, das schon das völlige Chaos bringt. Also einfach mal drauf gucken, was braucht denn wie viel Zeit? Und dann wirklich auch Puffer einplanen. Der Mensch neigt dazu, sich völlig den Tag zuzumachen. Und eigentlich sollte man sich nur 60% vom Tag verplanen und den Rest nutzen, weil wir Pufferzonen brauchen. Schauen Sie einfach, wo Sie da auch ein bisschen Möglichkeit haben, das in den Alltag einzugliedern. Mal ganz abgesehen von den realistischen Zielen, ja, die man sich so am Tag eine Liste schreibt, was man alles tun will, weiß man eigentlich schon morgens, da darf aber jetzt wirklich gar nichts dazwischen kommen, damit das funktioniert. Weniger ist manchmal mehr. Ja, einfach auch zu gucken, sich auf das Wichtigste wieder festzulegen. Oder auch diese unerledigten Projekte. Das hat jeder irgendwo. Der Vorhang, der gekürzt werden muss, die Werkstatt, die aufgeräumt werden muss oder was auch immer. Es sagt kein Mensch, dass man das sofort alles erledigen muss. Aber es bindet unglaublich Energie und man hat immer das Gefühl, man ist unfertig. Ein Tipp, auch da wieder aus der Wissenschaft. Man könnte ja mal mit einem Teil anfangen. Ich habe es schon gesagt, Bügeln ist für mich so ein schreckliches Thema. Der Wäschekorb steht voll und kein Mensch verlangt ja von mir, dass ich den ganzen Wäschekorb auf einmal mache. Ich kann mir ja rausnehmen und so sagen, ich mache jetzt ein Hemd und dann höre ich wieder auf. Und das ist das gleiche Prinzip wie beim Ärgern. Wenn ich mit einem Hemd angefangen habe und das Bügeleisen jetzt schon an ist, dann habe ich einen kleinen Schritt und denke, das ist ja total affig, jetzt bin ich schon drin, jetzt mache ich weiter. Aber es hilft einfach, dieses Aufschieben von Dingen in ganz kleine Schritte zu packen, um dann auch zu sehen, okay, den ersten Schritt habe ich geschafft, auch so schlimm ist es gar nicht, ich kann noch ein bisschen dranbleiben, auch an dem Ganzen. Da kommen wir an und da lasse ich Sie stehen mit dieser Herausforderung im Alltag. Mit Impulsen, die Sie hoffentlich mitnehmen, mit Dingen, wo es sich vielleicht nochmal nachwirkt, mit Dingen, wo Sie den Kopf schütteln und sagen, also das passt für mich überhaupt nicht. Und ich will Mut machen, auch zu sagen, und alles, was in diesem letzten Satz steht, einfach auch mal zu überlegen, jeder für sich. Wenn du etwas erreichen willst, was du noch nie erreicht hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Wo macht es Sinn, den Stress mal anders zu betrachten? Wo macht es Sinn, auch mal Methode reinzukriegen? Kleinigkeiten, die den Alltag einfach erleichtern. Jeder kann seinen Weg finden. Auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt, gehört es wieder zu dem Thema, es gibt einfach Misserfolge und keiner ist perfekt. Und es macht Sinn, auch zu trainieren und für sich solche Dinge im Alltag fest zu verankern. Und dafür wünsche ich allen alles Gute.
Also vielen Dank, Steffi. Du hast ganz viel drin gehabt, was ich mir noch nie überlegt habe. Also ich habe mich noch nie über die Socken abends um 6 geärgert. Aber das werde ich jetzt machen. Das ist eine gute Idee, das mal zu schieben. Oder auch, ja, das Dauerlächeln war mir jetzt auch noch nicht sinnvoll, dass es einen Wert hat. Aber das probieren wir noch mal irgendwann in Ruhe daheim aus. Anlässe gibt's genug. Vielen, vielen Dank. War ganz arg toll. Und wer die Steffi noch fragen will, es gibt nachher noch Lasagne zum Essen. Sie wird noch da bleiben und hat auch gesagt, sie ist jederzeit für spezielle Einzelfragen da, wie man das jetzt konkret umsetzen kann oder noch ein paar Tipps, wie denn solche witzigen, schnellen Ideen auch funktionieren. Also fragt sie einfach. Ich habe vorher noch vergessen, du kriegst für jedes falsche Plakat noch ein kleines Twix, dass wir auch wissen, wie du in Zukunft geschrieben wirst. Und falls alle Tipps mal nicht helfen, hast du hier noch einen kleinen Anti-Stress-Tee. Vielleicht hilft das ja auch mal irgendwann.
Vielen Dank, super. Voll gemacht.